Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du bei der 102. Podcast-Folge mit dabei bist. Heute haben wir auch endlich mal wieder eine Interviewpartnerin zu Gast. Und zwar sprechen wir mit Jana Uderstadt. Jana ist Profi-Triathletin und dabei auf ganz unterschiedlichen Distanzen unterwegs. Sie hat letztes Jahr den Frankfurt City Triathlon auf der Kurzdistanz gewonnen, war dieses Jahr aber auch die einzige deutsche Profifrau beim Ironman in Texas. Wir haben mit Jana in dieser Folge unter anderem darüber gesprochen, wie ihr Weg ins Profi-Dasein aussah, wie das passieren konnte, obwohl sie keinen Ausdauersport mochte und was Lucy Charles damit zu tun hat. Viel Spaß bei einem sehr spannenden Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen in deinem Triathlon-Podcast. Wir sind deine Hosts Lotta und Schorsch und wir zeigen dir, wie du dein Triathlon-Training gestalten kannst, deine Performance auf ein neues Level hebst und so deine Ziele erreichst.
Erstmal hallo und schönen guten Abend, Jana. Wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist.
Ja, hallo und ich freue mich natürlich auch, dass ich heute dabei sein darf.
Genau, herzlich willkommen hier in unserem Podcast. Du hast mir gerade im Vorgespräch schon ein bisschen verraten, was du für einen strapaziösen Tag hattest. Willst du vielleicht mal kurz erzählen, was du heute an Trainingseinheiten schon abgerissen hast?
Ja, also gerne, aber heute, ich will kurz sagen, kurzer Disclaimer, das ist kein normaler Trainingstag für mich.
Okay.
Nicht, dass das so rüberkommt. Aber ja, ich war heute Morgen im Vereinstraining bei unserem Verein, also der DSW Darmstadt. Und da werden immer so ja, zwischen 4 und 5 Kilometer geschwommen. Heute Morgen waren es wieder 5 Kilometer. Und dann hatte ich heute meinen zweiten Langlauf vorm Ironman. Und dadurch bin ich 30 Kilometer gelaufen. Dann heute danach und hatte dann ziemlich noch direkt im Anschluss nach einem kleinen Snack 3 Stunden Radfahren auf dem Plan. Und entsprechend voll war der Tag und ein bisschen müde bin ich auch, muss ich jetzt zugeben.
Okay, also fast schon ein kleiner Triathlon mit etwas längeren Wechselzeiten. Also was heißt kleiner Triathlon? Das ist dann eigentlich schon mehr als eine Mitteldistanz.
Das stimmt, aber die Wechselzeiten waren ganz schön lang, aber die Verpflegung war deutlich besser.
Ja, okay. Ja. Hat da jemand was für dich gekocht oder?
Ja, da hatte ich tatsächlich sehr viel Glück. Mein Freund hat heute Abend gekocht und auch sonst war die Verpflegung gut.
Oh, wow, okay, das ist natürlich Luxus. Ja,
wenn man so viel tut, dann ist es auch wirklich notwendig. Also jetzt nicht, dass man gekocht bekommt, aber notwendig, dass man sich gut verpflegt.
Das, ja, absolut.
Wenn du jetzt sagst, dass das jetzt nicht der normale Trainingstag bei dir ist, wie sehen denn normale Trainingstage so aus? Nur, dass wir das kurz vergleichen können.
Ist natürlich schwierig, weil ich glaube, die klassische Antwort ist, es gibt keinen normalen Triathlon-Trainingstag im Triathlon. Das ist ja auch das Schöne eigentlich, dass kein Tag gleich ist. Aber ich habe schon nicht so häufig Tage, die über 5 Stunden hinausgehen. Also ich würde sagen, so 3 Stunden sind normal, am Wochenende auch mehr. Aber diese wirklich langen Tage sind doch nicht häufig.
Okay, ja.
Abgesehen vom Training hast du ja auch noch ein bisschen was anderes so zu tun. Du bist gerade in den Endzügen mit deinem Studium, wenn wir das richtig verstanden haben.
Ja, genau. Also ich war jetzt diese Woche auch von Montag bis Mittwoch wieder in der Uni. Ich habe so immer halb Fernlehrer, halb Präsenzlehrer. Und da war ich tatsächlich auch vor Ort. Da ist es dann nämlich auch gar nicht so leicht mit dem Trainieren. Da bin ich dann immer beeindruckt von der Vollzeit arbeitenden Bevölkerung, wenn ich dann um 18 Uhr anfange zu trainieren und merke, ja, jetzt funktioniert es auch nicht mehr gut, auch wenn noch Zeit da ist. Und genau, da habe ich jetzt noch 3 Kurse, die möchte ich oder muss ich jetzt diesen Sommer machen, weil ich auch fertig werden will. Gerade dann auch noch jetzt Klausurenphase im Juli. Und dann ist das Ganze hoffentlich mal durch.
Krass. Musst du dann auch noch irgendwie eine Arbeit schreiben? Bachelor, Master, ja. Irgend sowas?
Ja, tatsächlich. Also es ist ja mein 2. Bachelor, aber da muss ich dann auch noch ganz normal diese Bachelorarbeit schreiben. Das mache ich dann aber über den Winter. Das heißt, ich belege jetzt die letzten Kurse und mache die Bachelorarbeit dann echt entspannt. Jetzt habe ich so lange trainiert, jetzt kommt es darauf auch nicht mehr an.
Ja. Ist vielleicht ein bisschen besser vom Wetter her, weil im Winter muss man eh nicht so viel rausgehen und da trainiert man oftmals nicht so lange und dann hat man mehr Zeit zum Schreiben vielleicht.
Ja, absolut. Das ist auch der Grund, weshalb ich jetzt im Sommer doch noch mehr Kurse mache, also von den Creative Points, als ich gerne würde, weil die Winterkurse habe ich immer alle belegt, da hat man viel Zeit und im Sommer hat man nicht so viel Zeit, die haben sich jetzt ein bisschen aufgestaut und deswegen muss ich da jetzt endlich mal durch, dass die auch weg sind.
Ich fand es auch immer schwerer, im Sommer irgendwo in der Uni zu sitzen. Ne? Weil wenn man guckt mal aus dem Fenster und denkt, ach, und im Winter zieht es, also hat es mich jetzt auch nicht so rausgezogen.
Ja, das geht mir auf jeden Fall auch so.
Okay. Ich frage mich dann tatsächlich immer, wie man heutzutage studiert. Weil, also ich meine, als ich studiert habe, und jetzt will ich mich wie eine alte Frau, das ist noch nicht so lange her, aber da war ja noch kein Corona und da war noch alles komplett Präsenz und nichts online. Und dementsprechend glaube ich, dass das Studium heutzutage auch ganz anders ist.
Oh, absolut. Aber man muss auch sagen, ich mache so ein besonderes Studium an der Hochschule, extra für Sportler. Das ist auch, wir haben sehr viele Freiheiten. Wir haben auch Präsenzphasen und die sind auch nicht ohne, aber deswegen ist es auch so sehr, sehr flexibel eigentlich geregelt. Mhm. Von daher ist es nicht normal, würde ich behaupten.
Okay, ja. Dann musst du jetzt auch nochmal kurz verraten, was du studierst und warum.
Genau.
Ich mache internationales Management an der Hochschule in Ansbach. Und tatsächlich, also ich habe vorher Soziologie gemacht mit dem Hintergrund, dass ich gern Psychologie studieren würde. Kam da nicht rein von meinem Abischnitt damals. Und nach dem Soziologie kam ich leider immer noch nicht in Psychologie rein. Und dann habe ich überlegt, okay, wenn ich nicht meinen Traum studieren kann, was ich gerne studieren würde, weil ich nicht mehr bereit war, einfach noch länger zu warten, dann habe ich überlegt, okay, was ist mir sonst noch wichtig in meinem Leben? Der Sport ist mir wichtig und was kann ich denn gut studieren neben dem Sport? Und dann bin ich eben auf dieses Studium gestoßen, speziell für Sportler. Und ich muss sagen, jetzt im Nachhinein finde ich es richtig gut. Es vermittelt halt extrem viel Grundlagen und mir gefällt es auch. Hätte ich aber jetzt mir so von mir aus nicht ausgesucht.
Ja, ist ja also was ganz anderes als Soziologie, ne?
Absolut. Aber es ist auch genau deshalb interessant, weil es eben nochmal eine ganz andere Richtung ist. Und dadurch bin ich jetzt ziemlich breit aufgestellt, würde ich mal sagen.
Das kann ich gut verstehen. Also wir haben beide Geschichte studiert und wir hatten dann auch so ein paar Leute im Studium, die haben dann zum Beispiel auch BWL noch dazu genommen, was ja auch eigentlich so nicht passt. Aber ich glaube, es ist ein interessanter Einblick in zwei verschiedene Welten.
Absolut. Ja, genau so ist es bei mir auch.
Also wir haben da zum Schluss noch mal eine Frage, aber ich werf jetzt vielleicht schon mal einen Teil ein. Internationales Management würde ja auch bedeuten, also so ich als Laie, ne, als Geisteswissenschaftler, denke, da ist es gut, wenn man zum Beispiel Profisportler werden will, dass man quasi internationales Management studiert, dass man das quasi für sich selber, fürs eigene Profisportlerunternehmen nutzen kann?
Man kann bestimmt was mitnehmen, aber es sind doch so krass noch die Grundlagen von allem, dass man da, glaube ich, schon jetzt speziell auf sich nicht so viel übertragen kann. Es ist doch auch eher auf die Unternehmen gemünzt. Aber man kann immer was mitnehmen. Mhm. Und ich denke, gerade für, wenn man vielleicht dann später im Sportbereich bleibt, aber in irgendwelche Sportfirmen gehen möchte, dafür ist es auf jeden Fall ein super Background.
Ja, das mit Sicherheit. Und da hat man als Sportler auch bessere Kontakte rein in diese Sportfirmen, ne?
Ja, hoffentlich.
Also man lernt ja da eher Leute kennen, als wenn man jetzt, keine Ahnung, andere Hobbys hat.
Ja, absolut. Also so ein, zwei Kontakte habe ich da auch.
Ja, wobei es ja bei dir auch gar kein Hobby ist, weil du bist ja...
Es ist auch ein Hobby. Also.
Ja, Hobby vielleicht auch mehr zum Beruf gemacht, so. Wie schaffst du das dann? Also ich habe auch Sport gemacht im Studium, aber sicher nicht immer 3 Stunden am Tag oder so. Kriegst du das gut irgendwie unter einen Hut oder bist du jetzt auch jemand, der nicht in Regelstudienzeit abschließt, weil eben der Sport da auch viel Zeit frisst? Oder wie sieht es aus bei dir?
Ja, absolut. Also erstens, ich habe schon länger studiert, auf jeden Fall. Und man muss ja sagen, ich habe mir dann bewusst dieses Studium ausgesucht, wo man auch noch so viele Freiheiten hat. Also ich muss jetzt echt sagen, da bin ich zurzeit noch und deswegen bin ich dann auch ja sehr gespannt, wie es danach sein wird. Einfach wirklich total privilegiert aufgestellt. Also ich habe es vorhin gesagt, wenn ich dann von 8 bis 18 Uhr zum ersten Mal merke, wie es ist, wenn man den ganzen Tag arbeitet, dann wird einem das schon sehr, sehr bewusst, wie Also ich muss schon einiges machen, aber ich kann eben auch viel zu Hause einfach und mir selbst die Zeit einteilen. Und das ist natürlich ein ganz großer Luxus.
Ja. Das stimmt. Im Gegensatz zu manchen auch Langdistanzathleten, die das hobbymäßig machen und dann irgendwie die Familie und alles da noch unterbringen müssen, ne?
Ja, absolut. Also dafür immer mein größter Respekt, wenn man das mit Familie und Vollzeitjob macht.
Ja. Sehr beeindruckend. Ja, das stimmt. Das stimmt. Jetzt haben wir gelesen, dass du eigentlich überhaupt keinen Ausdauersport magst oder eigentlich nicht mochtest. Wie kommt man dann dazu, Profi-Triathletin zu werden?
Also ich sag mal so, ich gebe meiner Mutter die Schuld. Die hat mir nämlich immer erzählt, so in der 7. Klasse, also ich habe mich immer viel bewegt. Ich war tanzen, ich war tauchen, ich war klettern, ich habe geturnt und ich hatte sehr langen Pferd. Und meine Mutter war immer so, oh, es ist toll, dass du dich so viel bewegst, aber mach doch bitte einen Ausdauersport. Und dann meine Mutter als Läuferin wollte mich immer zum Laufen überzeugen, hat mich dann auch mal so 2-3 Kilometer mitgenommen, hat sie dann auch schnell wieder gelassen, weil ich da ziemlich am Motzen war und gar keinen Bock drauf hatte.
Okay.
Und hat es aber immer wieder zu mir gesagt, aber es hat mir einfach wirklich, also ich bin mit dem Fahrrad immer zum Pferd gefahren, deswegen auch tatsächlich recht viel Fahrrad gefahren, aber natürlich überhaupt nicht sportlich, sondern mit dem Stadtfahrrad zum Pferd eben. Und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und ich hatte dann aber damals einen Freund und als wir leider mein Pferd einschläfern lassen mussten, hatte er die Idee, die hatten so in der Nähe, ja, im Elsass, so eine kleine Ferienwohnung. Da könnten wir doch mal mit dem Fahrrad hinfahren, weil beide auch noch kein Auto und so. Und dann habe ich mir das Fahrrad von seiner Mutter ausgeliehen, ein Rennrad, und dann sind wir da hingefahren. Und da habe ich gemerkt, Radfahren ist eigentlich ein ziemlich geiler Sport. Und ab dem Zeitpunkt bin ich tatsächlich Rad gefahren, viel mit ihm Rad gefahren und ja, er war in einem Triathlon-Verein. Und dann kommt es recht schnell, weil ich war dann am Anfang immer nur mit Radfahren, aber dann kommen die Fragen, ja, wie sieht's aus? Willst du nicht mal probieren? Und ja, dann rutscht man da langsam rein. Gegen jegliche meiner Erwartungen hat es mir dann auf einmal doch Spaß gemacht. Wobei es im Schwimmen sehr lang gedauert hat, bis ich da überzeugt war, dass das was Gutes ist.
Ja.
Also ist es so ein bisschen Liebe auf den zweiten Blick, mehr oder weniger?
Absolut. Ja, und absolut.
Durch die Liebe.
Ja, durch die Liebe auch noch. Und dann, was ich auch spannend finde, ist, man bekommt ja als Triathlet auch ständig die Frage gestellt, so, ah, du bist auf der Kurzdistanz oder so, willst du nicht mal eine Langdistanz machen? Und bei dir wurde dann quasi auch, du wurdest auch so ein bisschen so angebaggert, nur halt, was die verschiedenen Distanzen angeht.
Ja, kommt erstmal den Sport zu. Das ist ja aber auch so, was Triathleten gerne machen. Ne? Sobald sie jemanden sehen, der eine der Sportarten macht, ist dann immer die Frage, magst du nicht mal Triathlon, ist so toll?
Und Triathleten sind ein bisschen missionarisch unterwegs, deshalb machen wir auch Mission Triathlon.
aber das ist ja tatsächlich so, weil der Sport, man ist halt doch schon begeistert, ne? Und ist immer froh, wenn man dann. Und wir haben jetzt am Wochenende auch gehört, dass die Scheidungsrate bei Langdistanzathleten, wo der Partner den Sport nicht macht, sehr hoch ist. Also ist es immer ganz gut, wenn man den anderen irgendwie damit reinbringt, ne?
Also, ja, das stimmt absolut. Also den Freund von damals habe ich nicht mehr, aber jetzt auch einen Triathleten von daher.
Ja. Und du hast gerade das Schwimmen schon angesprochen. Da sagen unsere Quellen auch, du hattest mal eine 4 im Sport, im Schwimmen.
Ja, und das tat mir sehr weh, weil ich war doch auch schon immer so, dass die 1 im Sport schon stehen musste im Zeugnis. Und dann aber auch in der 7. Klasse, dann kam dieses Schwimmen als Pflichtkurs. Und ja, also ich konnte halt, also klar, so wie man halt Brustschwimmen kann, konnte ich Brustschwimmen mit Kopf über Wasser und so. Aber wir haben Kraulnoten gekriegt und wir durften uns aussuchen, entweder auf Zeit, das ging überhaupt nicht, da sollte ich unter einer Minute schwimmen, undenkbar. Und oder auf Technik. Und dann dachte ich, ja, dann schwimme ich auf Technik. Die 4 war auch viel guter Wille, weil ich konnte es überhaupt nicht.
Okay, aber ihr habt schon vorher Unterricht gehabt, um das zu lernen, oder wurde das dann einfach so benotet, ohne dass ihr...
Ja, doch, wir hatten schon ein halbes Jahr Kraulunterricht, aber es gab auch die Möglichkeit, in der Zeit vom Sprungturm zu springen und da gab es andere Dinge, die ich lustiger fand. Weil
alles klar.
In der 7. Klasse, ja, das ist natürlich.
Natürlich. völlig nachvollziehbar, aber es ist auch wieder, und es ist so schön, das mitzubekommen, weil wir kommen später noch drauf. man, nicht nur du, sondern es gibt ja auch andere Athletinnen, die im Schwimmen nicht gut waren oder sich auch heute im Schwimmen immer noch als schlecht bezeichnen und trotzdem sehr weit vorne mit landen können. Und unsere Erfahrung zeigt halt, Schwimmen ist bei den meisten Triathleten halt die schlechteste Disziplin oder die am wenigsten beliebte Disziplin. Aber man kann auch mit einer 4 im Sport oder auch wenn man spät erst schwimmen lernt, doch noch was werden.
Ja, absolut. Also ich würde jetzt inzwischen sagen, hat sich meine Einstellung zum Schwimmen auf jeden Fall gewandelt. Aber wie gesagt, ich habe auch, da werden jetzt einige Triathleten lachen, aber ich habe dann so mit 18, 19 schwimmen gelernt. Und jeder weiß es auch, wenn man in dem Alter erst in Anführungszeichen schwimmen lernt, man lernt es nie wieder so wie jemand, der schwimmt, seit er klein ist. Also ja. Da muss man einfach sehr, 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 sehr viel Arbeit reinstecken.
Ja, ja. Aber ist ja bei Anna Haug nicht anders. Also die hat auch erst spät gelernt. Und,
ja,
also, absolut. Du konntest ja vorher vielleicht auch schon ein bisschen kraulen, aber...
Nein, ich konnte keine Beinrollen. Nein.
Ja, aber so für eine 4 hat es auf jeden Fall gereicht. So theoretisch war schon so ein bisschen was da, aber es ist halt immer noch was anderes, ne? Wenn man dann versucht, wirklich das annähernd perfekt zu machen. Also dann
ja, aber es hat auch nur für eine 4 gereicht, weil mein Sportlehrer mich wirklich sehr, sehr gerne mochte und nicht, weil ich draußen schwimmen konnte.
Okay, na gut. Aber immerhin hat es dich nicht davon abgehalten, dann später doch mal in den Triathlon einzusteigen.
Hast du dann da das Kraulen nochmal in Angriff, also hast du dann gesagt, oh, ich kann nicht kraulen, ich übe jetzt erst das nochmal, bevor ich den ersten Triathlon mache? Oder hat dein Freund dich, dein damaliger Freund, einfach mitgenommen und gesagt, komm du, das ist kein Problem?
Also meinen ersten Triathlon habe ich tatsächlich brustschwimmend gemacht, auch mit Kopf komplett über Wasser und Bikini an, weil ich hatte nichts anderes. Und also so, aber bin dann dort ins Vereinstraining und da wurde es mir beigebracht. Aber auch wirklich mit diesen... Ich kann keinen Meter grau schwimmen, bringt es mir bei.
Aber auch eine tolle Botschaft. Also das ist ja, kriegen wir auch ganz viele Fragen. Ah, kann der erste Triathlon, muss ich kraulen können?
Nö. Auf gar keinen Fall.
Nee, geht auch so. Und hast du dann beim ersten Triathlon gleich gemerkt, das liegt mir?
Ja, tatsächlich schon. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nie angefangen. Ich bin nämlich tatsächlich auch so ein Typ, wenn ich was nicht kann, dann ist das nichts für mich. Weil ich ja dann, ich weiß gar nicht, das waren Cross-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften damals, aber in meiner Heimatstadt in Worms. Deswegen habe ich mich dann auch überzeugen lassen. Und ich war nach dem Schwimmen mit ziemlich großer Sicherheit Letzte. Und dann bin ich aber Rad gefahren und im Radfahren hatte ich eben durch dieses viele, also mein Pferd stand 10 Kilometer entfernt. Das heißt, ich bin jeden Tag 20 Kilometer Rad gefahren.
Ja.
Konnte ich, glaube ich, trotzdem ganz gut Radfahren. Und dann bin ich die alle aufgefahren und dann habe ich es im Laufen auch noch halten können. Und das war dann so, ja, ich bin ohne Training Rheinland-Pfalz-Meisterin hier jetzt im Cross-Triathlon. So, ja, das okay. Ist gut, das kann ich, das mag ich.
Ja, das ist okay. Ja mega, vor allem wenn du von hinten aufgefahren bist. Und dann hat man ja auch nochmal so die Motivation, wenn man merkt, wie viele Leute man da überholt. Das gibt einem ja jedes Mal wieder so einen Push. Also dann ist es vielleicht sogar besser, als Letzter aus dem Wasser zu steigen, weil dann hat man noch umso mehr Leute
überholt.
Ja, das fand ich früher auch, also als ich noch so wirklich schlecht geschwommen bin, fand ich das immer eine gute Sache, weil man kam immer nur noch weiter nach vorne. Inzwischen ist es leider nicht mehr so.
Ja, ja, und das ist aber mental echt eine Sache. Ne? Wenn man überholt, es ist einfach ein positives Erlebnis.
Total, ja.
Und der Verein von deinem damaligen Freund hat dich dann sofort als Mitglied eingeschrieben und eingeplant für Liga und alles? Oder wie ging es dann weiter?
Ja, es war ziemlich genau so. Also ich wurde dann eigentlich direkt eingeplant für alle möglichen, wir waren damals in der Rheinland-Pfalz-Liga und da wurde ich direkt in alle Wettkämpfe eingeplant. Ich habe aber dann auch den ganzen Winter erstmal kein Schwimmen trainiert und Laufen auch nur, wenn ich Lust hatte. Von daher, das war schon, die Anfänge waren schon eher besonders.
Ja, aber ich meine, war ja wahrscheinlich da auch nicht die Idee, das jetzt irgendwie professionell zu betreiben.
Ja, aber tatsächlich war das so ein Verein, Stimme Sports in Worms, die waren sehr, sehr ambitioniert und die Leute, die dort trainiert haben, die haben extrem viel und extrem hart trainiert. Dadurch war der Verein auch ziemlich erfolgreich. Jetzt sind nicht mehr so viele Leute da, aber deswegen war das schon so ein besonderes Ding, wenn da jemand nicht so mitgezogen hat. Und ich bin dann auch später, so ein halbes Jahr später, wirklich reingerutscht und bin dann von Ich mache zweimal die Woche so ein bisschen Radfahren, direkt auf 20 Stunden Training die Woche, jede Woche gegangen. Also dazwischen gab es eigentlich gar nichts.
Okay, krass.
Okay, und das hatte auch keine Nebenwirkungen bei dir. Also es gibt ja Leute, die kriegen dann gleich sonst was. Also beim Radfahren kriegt man ja nicht so schnell eine Überlastung oder sowas. Beim Laufen, klar, wenn man dann halt irgendwie von 0 auf 100 steigert. Oder vielleicht beim Schwimmen. Aber du hattest da keine Probleme. Du hast es gut weggesteckt und hat gepasst.
Ja, also ich muss sagen, da man traut sich ja kaum auszusprechen, aber ich war noch nie verletzt. Ich hoffe, das bleibt so und ich glaube, da kann ich meinem Körper auch einfach dankbar sein, dass er da doch auch recht resistent ist einfach.
Mhm. Ja, cool. Ja, das ist auf jeden Fall gut, weil mir würde jetzt auf Anhieb niemand einfallen, der mit dem, was du an Pensum machst, noch nie verletzt war.
Weil, ja, dann kennst du jetzt jemanden, weil
ja,
hatte ich noch nie.
Ja, das ist echt cool, weil das ermöglicht einem ja auch extrem konstant zu trainieren.
Ja, absolut. Ja. Also da. Großes
cool.
Glück.
Cool, also du hast angefangen, du warst gut, dir hat der Sport Spaß gemacht, du hast den richtigen Verein scheinbar auch gleich gefunden. Dann gleich so die Folgefrage. Und dann haben sie gesagt, ne, wenn du jetzt da so gut bist auf den kurzen Distanzen, mach was Längeres oder wie kam es denn dazu, dass du...
Nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben uns dann damals nämlich auch von der Regionalliga direkt hochgearbeitet in die Bundesliga und in dem Verein war es tatsächlich so, also von unserem Können hatte eigentlich niemand so das richtige Können in der ersten Bundesliga zu bestehen. Also wir haben da gut mitgemacht, aber wir waren jetzt alle keine Top-Athleten für die erste Bundesliga. Aber da war tatsächlich eher Kurz- und Sprintdistanz so das Ding, eben Liga gut machen. Mhm. Ich habe aber schon immer gemerkt, so mir fehlt die absolute Geschwindigkeit, aber nach jedem Wettkampf war ich im Ziel und war so, ja, ich hätte das auch doppelt so lang auf jeden Fall mal machen können. Mhm. Und da war ganz schnell dieses, okay, die längeren Distanzen finde ich super, aber die waren damals im Verein schon so, es war auch noch viel alte Schule, wo man das einfach so gesagt hat. Also ich glaube, ich von mir aus hätte direkt mit 21 meine erste Langdistanz dann gemacht, weil ich das einfach super cool fand. Aber die haben gesagt, nee, mach's erstmal nicht, du bist eh schon, und sie hatten auch recht, so der Typ Diesel und du wirst zu langsam. Und deswegen haben die mich erstmal ganz viele in dieses Liga-Ding geschickt, obwohl ich vor meinem Ding direkt lang wäre das Ding gewesen. Also ich habe es schon immer gespürt, aber die haben mich noch eine Weile davon abgehalten, was bestimmt auch nicht ganz schlecht war.
Mhm. Okay, also mit Typ Diesel meinst du quasi, du bist nicht der... High-End-Super-Sprinter.
Absolut.
Aber du kannst halt konstant sehr, sehr hoch eben längere Distanzen aushalten.
Ja, genau. Also früher bin ich auf 15 und 21 immer die gleiche Pace gelaufen. Inzwischen ist es zum Glück ein bisschen anders. Da habe ich aber auch viel dran gearbeitet. Aber ja, schneller ging eben nicht. Und ja, vom Typ ist man ja immer so das Gleiche dann immer noch.
Ja, okay. Das heißt, du wärst schon viel früher auf längere Distanzen gegangen und musstest dich dann gedulden.
Genau.
Tatsächlich was bis ins Jahr 20? Nein, du hast erst ins Profilager gewechselt 2019, bevor du auf die Langdistanz gegangen bist, richtig?
Ja. Davor habe ich nur Mitteldistanzen gemacht.
Nur, das ist auch so.
Ja, nur. Ja, nur ist relativ, ich finde ja die kurzen Distanzen viel härter, deswegen ist das nur auf keinen Fall despektierlich, sondern eher so ein, ja.
Nein, das ist auch gar nicht, wir merken das selber, die Perspektiven verschieben sich halt einfach. Und wenn du halt auf eine Langdistanz trainierst, dann ist halt, wie so ein Trainingstag, den du heute gemacht hast, für andere Leute ist das schon ein Wettkampf und die sind froh, wenn sie ins Ziel kommen und für dich ist das halt, gut, du bist jetzt als Profi unterwegs, aber da ist es halt dann, man sieht das eben anders und dann sagt man, dann ist es halt nur eine Mitteldistanz. Ne?
Ja, aber wie gesagt, also gerade die richtig schnellen Kurzdistanzler, das finde ich viel, viel härter und anspruchsvoller.
Ja, das sind auf jeden Fall zwei Welten im Triathlon. Ja.
Das heißt, du bist dann auf die Mitteldistanz gegangen und hast gemerkt, dass du da auch so gut bist, dass es quasi für den Versuch Profi reicht?
Ja, also ich meine, ich war damals in der Altersklasse 18 bis 24 und gerade, das war ja schon vor 2019, da waren gerade diese Altersklassen, also man muss sagen, wir waren oft eben nur drei Leute überhaupt in der Altersklasse, also drei Frauen, Mädchen, je nachdem. Und die habe ich immer gewonnen. Also es gab kein Rennen, außer die WM damals. Da hat mich eine gewisse Lucy Charles geschlagen.
Noch nie gehört.
Habe ich auch noch nie gehört. fand ich ganz frech. Also da habe ich, die WM habe ich nämlich nicht gewonnen in meiner Altersklasse. aber sonst habe ich meine Altersklasse wirklich damals so fast spielend gewonnen. Also es war eigentlich, außer bei der die WM jetzt mal ausgenommen, war das nie ein Ding, dass ich meine Altersklasse nicht gewinne. Und dann habe ich natürlich immer geguckt, wo stehe ich denn bei den Profifrauen? Und da hat mir mein damaliger Trainer auch gesagt, ja Jana, das ist aber ein ganz anderes Rennen. Das kannst du nicht vergleichen. Und da kam dann irgendwann mal der Gedanke, so ja, wenn ich ja eh immer gewinne. Und es war so, ich konnte mir eine WM-Teilnahme nie leisten. Die war dann in Südafrika damals zum Beispiel für mich. Und es war nie eine Option, dass ich da hinfliegen könnte. Und dann war so, ja gut, ich habe in dem Jahr dann die 73 Elsinore gewonnen. Das war EM. Und dann nochmal von World Triathlon die EM am Weichsee gewonnen. Und dann war so, ja, wo soll es denn hingehen, wenn mich das gar nicht mehr, und es soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber quasi, es geht ja nicht weiter, wenn man gewinnt und eh aufs andere Rennen guckt, aber sich nie wirklich mit denen misst. Und da war dann zum ersten Mal so die Idee, ja, wie wäre es denn auch in dem Feld zu starten, um sich eben wirklich mit denen vergleichen zu können.
Du hast jetzt gerade das Finanzielle schon angesprochen. Hat das für dich dann finanziell was verändert? Also durch Sponsoring und so weiter? Oder wie hat sich das dann ausgewirkt?
Also nur weil man die Profilizenz selbst kauft, verändert sich dann natürlich erstmal überhaupt nichts. Aber es war schon mit dem Ding, ich starte jetzt als Profi-Triathletin, das klingt natürlich gut, kommt man vielleicht schon in eine andere Situation einfach. Aber es ja, also es war nie einfach, Sponsoren zu finden, und es ist immer noch total schwer. Aber es hat sich, also ja, ich könnte mir jetzt auch keine Teilnahme bei der WM in Neuseeland leisten. Von daher ist vielleicht die Frage, wie viel sich überhaupt verändert hat. Außer, dass ich mich jetzt eben mit den Profis wirklich messe und in einem Feld starte und nicht mehr wie damals eben spekuliere, wo ich denn stehen würde.
Ja, also war es für dich eher so die eigene Herausforderung, dass du eben dich mit denen messen kannst und gucken kannst, wo stehe ich da, wie gut kann ich da sein.
Okay. Genau, ich wollte dann einfach wissen, ja, wo lande ich denn in dem Feld? Und ich habe gerade auch in meinen ersten Jahren dann wirklich auch schnell zu spüren gekriegt, okay, das Profifeld ist eben wirklich ein anderes Rennen und man kann seine Altersklassenergebnisse nicht auf das Profirennen übertragen.
Was war da für dich so der größte Unterschied, den du gemerkt hast?
Also ich glaube, der größte Unterschied war der eigene Druck, den man sich gemacht hat im Training, aber auch im Rennen, der mich oft auch behindert hat, dann wirklich einfach meine Leistung abzurufen. Also ich war auch noch dann tatsächlich schlechter als im Altersklassenfeld. Und aber auch dieses, jetzt werden die Felder immer dichter, was wahnsinnig toll ist. Aber gerade am Anfang waren die Felder nicht so dicht. Und wenn dann nur 8 Profiathletinnen starten, dann bist du doch auch ganz schnell mal allein unterwegs. Und ich erinnere mich so an ein Profirennen in Luxemburg. Da habe ich 90 Kilometer, außer ich glaube, ein Mann hat mich überholt, überhaupt niemand gesehen auf der Radstrecke. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es ist deutlich schwieriger, da sein Ding zu fahren. Da ist auch noch meine Watt ausgefallen. Also ich wusste so gar nicht, wo ich unterwegs bin. Und da habe ich gemerkt, okay, es ist einfach was total anderes, als wenn du da immer wieder Leute um dich rum hast und dich anders pushen kannst.
Also ist es quasi einsame Spitze, wie man so schön sagt.
Ja, es kann zumindest auch mal sehr einsam werden, ja.
Ja, es ist interessant und es sind eigentlich auch schöne Einblicke, weil man sieht ja jetzt von der Amateurseite dann immer nur, ach guck mal, da ist wieder jemand, der es nicht profimäßig macht, so gut. Und dann fragt man sich natürlich auch, warum macht er es nicht als Profi? Wir haben jetzt von anderen auch schon gehört, dass eben auch der Vorteil ist, wenn man halt diese Lizenz hat, dass man dann eben auch Preisgelder bekommt, wenn man dann irgendwas gewinnt.
Ja, absolut. Und das war tatsächlich damals auch ein Grund, weil ich bei dieser EM, und jetzt inzwischen weiß ich, das ist so nicht, aber damals war mein Gedanke, Ich wäre fünfte Frau gewesen, also overall mit Profis. Und es hätte, weil es EM war, richtig Geld gegeben. Aber ich hatte keine Profilizenz, also gab es natürlich auch kein Geld. Und das war schon auch ein Hintergrundgedanke, dass ich so dachte, oh ja, also das hätte ich schon auch gern. Hat aber dann auch ganz schön lange gedauert, bis ich Geld als Profi verdient habe. Von daher da wieder der Trugschluss.
Ja, ja, klar, das ist logisch. Man muss das ja auch immer irgendwie abwägen. Ich sage es am Ende vielleicht nochmal, aber ganz kurz, wenn jemand Geld hat oder eine Firma und noch sponsern will, wir packen Janas Internetseite und den Instagram-Account gerne in die Shownotes, dann kann man sich da gerne melden, weil ja, es ist, wenn man dann oft umrechnet, wie der Stundenlohn ist, ne, wenn man dann...
Und den darf man, glaube ich, nicht ausrechnen.
Nee, darf man auch nicht. Meine, natürlich darf man auch nicht irgendwie vernachlässigen oder außer Acht lassen, dass halt Leute sich vielleicht für mehr Geld irgendwo zur Arbeit quälen, die halt scheiße ist. Und man selber fährt halt mittags irgendwo zwischen Feldern in der Sonne. So, das ist
im
natürlich
besten
auch
Fall.
Ein bisschen Lohn, ja, genau.
Ja.
Wir haben vorhin auch festgestellt, idealerweise vielleicht, wenn Länderspiele sind und die Straßen leer, da fährt sich's immer ganz gut. Aber ja, klar, es ist nur wenn man Profi ist, heißt das natürlich nicht, dass plötzlich alle kommen und sagen, hier, trag doch mal meinen Firmennamen und
Also Werbung. Einfach gekommen ist, glaube ich, noch nie jemand. Von daher, das kann ich mal direkt neben die Illusion.
Alles klar, sehr gut. Wir hoffen, dass wir jetzt niemandem den Traum hier rauben, dass die Profikarriere vielleicht was Schönes wäre.
Die Profikarriere trotzdem was sehr Schönes.
Okay, alles klar, sehr gut. Ist ja manchmal auch die Frage der Sichtweise.
Total, ja.
Ja, ja. Du hast dich, oder anders gefragt, wann dein Verein hat dich dann doch irgendwann mal auf die Langdistanz gelassen? und zwar 2022 in Italien.
Ja, also das war dann auch tatsächlich gar nicht mehr mein Heimatverein, von daher, der hatte gar nichts damit zu tun, aber davon musste ich dann meinen jetzigen Coach überzeugen, den Utz Brenner, und der hat dann 2022 gesagt, ja, das können wir probieren, und dann habe ich das, glaube ich, damals, habe ich mich so 6 bis 8 Wochen darauf vorbereitet, davor eben eher Mitteldistanztraining gemacht und dann am Ende so ganz klassisch, wie es viele machen, am Ende der Saison eine Langdistanz probiert. Und ja, für die erste war das auch super, würde ich sagen.
Ja, wie, also die Zeit war ein bisschen mehr als 9 Stunden, hast du, glaube ich, gebraucht?
Ja, es war 9 Stunden 1.
Ja, genau. Würde ich mal sagen, eine gute Zeit für die erste Langdistanz. Aber wie war das Gefühl für dich dann, auf dieser Distanz unterwegs zu sein, so zwischendrin?
Also es war, glaube ich, ein ziemlich dankbares Rennen. Man muss auch sagen, das Radfahren war, glaube ich, ein bisschen kürzer mit 175 Kilometer. Das nur so. Aber ich habe ein sehr defensives Rennen gemacht in dem Fall. Mein Hauptding war tatsächlich, ich möchte meine erste Langdistanz wirklich einfach gut durchbringen, mit einem guten Gefühl durchbringen. Und es war tatsächlich so, dass ich bis Kilometer 30 sehr krasse Wattangaben, aber auch Pace-Angaben beim Laufen hatte. Also, dass ich wirklich fast, ich würde so sagen, so ein bisschen so ein Altersklassenrennen gemacht habe. Ich habe nicht richtig graced gegen meine Konkurrentin, sondern ich habe hauptsächlich mein Ding gemacht. Also auf dem Rad hat man klar geguckt, wo sind die anderen, und es gab auch Gruppen. Aber gerade beim Laufen war es so, ich laufe mein Tempo und achte einfach gar nicht drauf, was alle anderen machen. Und ja, das musste ich bis Kilometer 30 machen. Und dann bin ich auch tatsächlich noch ein bisschen schneller geworden. Und bei Kilometer 35 habe ich mich dann tatsächlich nämlich so gefragt, ja krass, also das ist jetzt dieses Ironman-Ding, das ist ja gar nicht, ich weiß gar nicht, was die alle haben, das ist gar nicht so anstrengend hier. Und deswegen war meine erste Langdistanz wirklich sehr, sehr positiv. Aber ich kann gleich noch dazu sagen, meine zweite, die ich gemacht habe in Texas, die waren dann nämlich komplett verschieden vom Laufen. Von daher, aber das war wirklich auch einfach diesen defensiven und Top-Pacing geschuldet, den mein Coach vorgegeben hat. Aber es war, für die erste war es perfekt so.
Also, ja, ich finde das total geil. Es ist echt, glaube ich, oft auch eine Kopfsache. Nur so nebenbei, du bist dann Achte geworden, ne?
Ja.
Ja, so genau. mit der defensiven. Langdistanz. Ja, nee, das warst du dann enttäuscht im Ziel? War das wieder dasselbe Gefühl? Also mit
Nein, gar nicht.
Okay, alles klar.
Nein, mit der ersten war ich wirklich völlig zufrieden. Also das war alles super.
Okay.
Aber also für mich klingt das total logisch, dass man halt sein eigenes Rennen macht, weil sobald man halt irgendwie versucht, mit sich mit den anderen zu betteln, verliert man ja auch sehr viel mehr Energie, also rein mental schon, diese Spielchen und so weiter. Und möglicherweise überzockt man dann halt auf dem Rad oder so. Also deshalb finde ich das schon eine gute Strategie von deinem Coach, ehrlich gesagt.
Ja und nein. Also ich würde sagen, um jetzt in Rennen im Profifeld vorne dabei sein zu können, musst du, es geht nicht um Spielchen, aber es wird natürlich, es geht nicht darum, gleichmäßig eine Wattzahl zu fahren. Und es wird schon immer mal deutlich härter gefahren, dann beruhigt sich das Ganze. Und jeder, der mal in der Gruppe, wir reden immer von fairem Abstand, das ist ganz klar, aber in der Gruppe gefahren ist, der weiß, wie viel so eine Gruppe ausmacht. Und wenn die Gruppe eben gerade, ja, eigentlich 20 Watt für dich zu viel fährt, dann fährst du diese 20 Watt zu viel. Du lässt dich da nicht rausfallen, sonst ist dein Rennen auch schon gelaufen. Dann bist du nämlich die Einzige, die hinterher fährt, und alle anderen sind vorne und da spielt sich das Rennen ab. Das heißt, ich würde tatsächlich, das würde ich als größten Unterschied zwischen dem Profi- und den Altersklassenrennen bezeichnen, dass man im Profifeld wirklich auch im Laufen dann tatsächlich weniger, da macht man, glaube ich, wieder eher so sein Ding, zumindest eine sehr lange Zeit im Marathon. Aber gerade auf dem Rad geht es da schon um dieses Battle mit den anderen und nicht nur einfach stur quasi die eigenen Wattwerte fahren. Okay. Aber natürlich hält man sich in gewissen Bereichen auf. Und ich weiß auch, ich kann nicht 300 Watt über eine Langdistanz fahren. Und wenn das gefahren werden würde, dann muss ich mich rausfallen lassen.
Ja, klar. Also natürlich haben wir das ja auch schon von anderen Profis gehört. Ich glaube, die Svenja Tös hatte das auch aus Hawaii erzählt, dass es super schwer war da für sie, weil sie dann eigentlich komplett alleine gefahren ist und der Rest halt mehr oder weniger in der Gruppe war. Das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie man aus dem Wasser kommt und so weiter. Und klar macht es super viel Sinn, dann halt diese 20 Watt mehr zu investieren, wenn man dadurch halt schneller vorankommt und dann an anderer Stelle 20 Watt sparen kann. So,
ja, also ist absolut. Ja, und die Frage ist ja, wenn die Gruppe vorne geht und dann alle 3 Minuten langsamer laufen, du aber durchs Radfahren 10 Minuten schneller bist, dann bist du insgesamt 7 Minuten schneller, obwohl du jetzt eben 3 Minuten langsamer läufst durch ein bisschen zu schnelles Radfahren. Also ja, das ist auch so das Interessante, eben dieses Taktieren mit dem Ganzen. Wie viel kann ich denn noch machen und kann danach trotzdem noch laufen? Und
Ja, würdest du sagen, dass sich da auch das Profifeld verändert hat in den letzten Jahren? Oder also es klang bei dir so, wie am Anfang waren die Leute noch mehr so, dass sie ihr eigenes Rennen gemacht haben oder so ein bisschen, dass das Defensive halt noch Erfolg haben konnte und jetzt geht es nicht mehr, weil vielleicht die Leistungsdichte höher ist, oder wie schätzt du das ein?
Also von meinem Gefühl auf jeden Fall. Ich mache aber jetzt auch in dem Profifeld, bin ich gefühlt jetzt noch nicht lang genug dabei, um zu sagen, früher war es so und so und jetzt ist es so. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt das Gefühl, wenn man nur noch defensiv sein eigenes Rennen macht, dann reicht es nicht mehr, um wirklich vorne dabei zu sein. Außer man ist so stark und macht alles von vorne weg. Dann geht es bestimmt.
Ja,
dann kommt es natürlich aufs Rennen an und wer da halt alles noch so startet, ne?
Ja, das sind ja auch ganz viele Aspekte, die man vielleicht auch erst mit der Zeit irgendwie dann managen kann. Also das ist ja auch viel Erfahrung, die man dann vielleicht braucht für so ein Rennen.
Absolut.
Du hast jetzt gerade, und da wollte ich nochmal nachfragen, du hast gerade deine zweite Langdistanz nochmal angesprochen und gesagt, da wäre es ganz anders gewesen. Seid ihr die einfach anders angegangen oder ich kenne das von mir, da ist ja auch jeder unterschiedlich, aber ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, ich dachte nach dem Challenge, ja, Allgäu, Mitteldistanz ist ja kein Problem. War es für dich einfach so, dass die erste so gut lief und du quasi so gut abgeschnitten hast, war das mental so vielleicht ein Grund dafür, dass die zweite sich vielleicht auch härter angefühlt hat?
Ja, mit Sicherheit auch, weil mein Ziel war definitiv nicht nur in Anführungszeichen wieder ganz groß, weil eine Langdistanz muss man immer erstmal ins Ziel bringen und das habe ich an dem Tag gemerkt. Aber mein Ziel war nicht einfach nur noch gut durchkommen, sondern ich hatte schon Ansprüche und das Ganze macht es natürlich mental schwieriger und auch von der ganzen Gestaltung. Also spielt eine große Rolle, ja.
Ja, und da war der Marathon dann belastender quasi bei Texas.
Ja, der Marathon war tatsächlich sehr belastend, hing aber dann auch schon mit dem Radfahren zusammen. Da waren, also das ganze Rennen war schon sehr besonders, angefangen mit einem schlechten Schwimmen leider. Und das zieht sich dann so durchs Rennen. Und ich konnte dann schon am Ende vom Radfahren, habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr wirklich Kohlenhydrate aufnehmen kann und dass ich zum ersten Mal Krämpfe im unteren Rücken hatte. Hatte ich auch noch nie in meinem Leben. Und ja, dann kam ich in die Wechselzone und habe das Gefühl gehabt, ja, ich kann leider meine Schuhe nicht mehr anziehen, weil ich so starke Krämpfe in dem unteren Rücken hatte. Und dann bin ich losgelaufen und ich hatte die Hoffnung, dass sich vielleicht mein Bauch wieder beruhigt.
Ja.
Hat er leider nicht und ich bin den ganzen Marathon ohne jegliche Verpflegung gelaufen. Und ja, da muss man ehrlich sagen, vielleicht war der Marathon für ohne Verpflegung gar nicht so schlimm, weil er war konstant, aber er war leider konstant auf einem Niveau, was ich, ja, wo ich mir schon deutlich mehr erhofft hatte. Deswegen, da war tatsächlich, also dieser Kampf mit überhaupt ins Ziel zu kommen, das war mir zwischendurch, gerade nach dem Radfahren, habe ich daran wirklich stark gezweifelt, dass es überhaupt möglich ist.
Also dann einfach mentale Stärke bewiesen, wo dann die körperliche Stärke vielleicht nicht mehr so da war. Und dich durch den Kopf auch ins Ziel geprügelt.
Ja, also das würde ich auch als meine größte Leistung bei dieser Langdistanz auf jeden Fall ansehen, dass ich nie wirklich, also ich habe nie aufgegeben in dem Rennen und habe immer weiter gekämpft. Und ja, also darauf bin ich im Nachhinein auch echt stolz, das so durchgezogen zu haben, weil da so viele Sachen schlecht beziehungsweise falsch liefen. Ich habe Fehler gemacht und so einen Tag muss man dann auch erstmal ins Ziel bringen.
Ja.
Absolut, ja. Also es ist halt eigentlich die größere Leistung, wenn man sich dem stellt und nicht sagt, ah, ich steige jetzt aus und sage, ich habe irgendwie Schmerzen oder was auch immer, ne? Sondern das ist ja auch für einen selbst dann was, was man sich erarbeitet hat und man hat nicht die Tür aufgemacht, ich könnte jetzt auch aussteigen, weil das kommt dann immer wieder, ne?
Ja, absolut. Und mir ist es auch persönlich sehr, sehr wichtig. Ich verstehe, warum gerade im Profifeld doch öfter mal ausgestiegen wird.
Ja.
Aber ich finde, dass es, wenn man, wir gehen jetzt immer davon aus, dass das Ganze gesund geht, natürlich, und man sich nicht kaputt macht, aber dass man dann auch den anderen Athletinnen den Respekt zollt und das Ganze finisht. Weil das ja auch immer so ein Ding ist, wenn du Sechste bist und von 30 Athleten, aber dann nur noch 12 ins Ziel kommen, dann ist Sechste halt gleich so. Ja, du bist eigentlich nur Sechste von 12, aber dass eigentlich ja die anderen alle ausgestiegen sind, deswegen, das hat für mich wirklich auch was mit Respekt den anderen gegenüber zu tun, dass man das Ganze dann auch an einem Tag, an dem es nicht läuft, eben fertig macht.
Ich glaube, also das ist ja auch jeder ein bisschen unterschiedlich, aber das sind ja auch Rennen, wo man sehr viel Erfahrungswerte mitnehmen kann.
Ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt.
Ja, und da, wenn ein Rennen einfach geht, glaube ich, und wenn man mit der Platzierung zufrieden ist, dann ja, gibt es ja eigentlich keinen Grund, irgendwas zu hinterfragen oder irgendwo was
Ja.
zu verändern oder Mehrwert rauszuziehen. Leider
Ja,
sind
genau
der,
so. Also, ich habe in Italien deutlich weniger gelernt als in Texas. Aber ich brauche nicht jedes Rennen so viel lernen wie in Texas.
ja, es reicht ja vielleicht einmal in 2 Jahren oder so.
Ja, oder auch immer nur eine Sache in einem Rennen lernen und
Ja,
nicht gleich zehn.
das wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber wir können eigentlich von Texas gleich nach Texas springen, weil du warst dieses Jahr auch wieder in Texas, ne?
Ja, das war,
Oder
ich
war
rede
das
die ganze
das war
Zeit von
dasselbe, das war
diesem Jahr.
dasselbe? Alles klar,
Ich
das
habe
heißt.
nämlich tatsächlich letztes Jahr nur eine Mitteldistanz angefangen, in Anführungszeichen, und bin dann mit 3 Platten ausgestiegen. Ja, also tatsächlich ausgestiegen, weil es einfach leider nicht weiterging.
Das
Das war
war
in
dieses
Spanien, in
Vitoria.
Vitoria.
Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Sag du
Ich
das
auch
mal.
nicht. Nein, ich auch nicht. Ich kann es nicht.
Alles klar,
Wir nennen es Vitoria.
in Spanien.
Alles klar,
In
ja, im
Spanien.
Baskenland, ne?
Ja,
Ja, sehr
alles
schön
klar.
dort.
Ja, ich war mir nicht sicher, ob du zwischendrin noch mal irgendwo warst.
Nee, nee.
Alles klar, dann war das tatsächlich dieses Jahr. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass du diese Erfahrung
Nee,
machen musstest.
diesen April.
Okay. Ja, cool, dann sind wir ja schon in der aktuellen Saison.
Ja.
Weil da haben wir dich ja im Kraichgau erleben dürfen. Das war, ich weiß gar nicht, vor 3 Wochen schon, vor 4 Wochen irgendwie, die
Es
Zeit,
war, glaube ich, noch
was?
Ende Mai,
Ende Mai war
25.
es,
Mai
genau.
oder sowas, ne? Genau, der 26. Ja.
Im Land der 1000 Hügel. Wie hat es dir gefallen?
Ja, sehr schön. Also ich meine, das ist ja wirklich jetzt auch nicht weit von mir zu Hause entfernt. Das heißt, man kennt die, also es ist zu weit, um einfach mal so hinzufahren, aber für einen Trainingstag kann man hinfahren. Ich habe mir die Strecke vorher angeschaut. Ich kannte den See aus der Bundesliga natürlich sehr gut. Und ja, ich dachte schon immer, dass das ein total cooles Rennen ist. Wollte auch schon zu Bundesliga-Zeiten mehrmals starten. Und ja, war dann glücklich, dass es dieses Jahr wirklich auch einfach mal reingepasst hat.
Okay, und Strecke, also die Höhenmeter liegen dir oder?
Ja, immer eine sehr gute Frage. Mich hat letztens schon mal jemand, vor Texas hat mich eine andere Profiathletin, die Daniela Pleimel, gefragt, ja, liegt dir denn dieses flache Fahren? Und da war ich so, ja, keine Ahnung, ob mir das liegt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob mir jetzt flach oder hügelig besser liegt. Was mir auf jeden Fall liegt, sind die Abfahrten und auch gerne technische Abfahrten. Die liegen mir, würde ich sagen. Wenn es richtig steil berghoch geht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wenn alles dabei ist, dann ist das Ganze gut für mich. Und ja, Kraichgau hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es hat mir nicht gelegen.
Okay, alles klar. Ja, du warst ja auch gar nicht so schlecht unterwegs da. Aber es ist, also ich kenne das Rennen schon lange vom Hörensagen, war aber dieses Jahr auch das erste Mal da. Und das, was ich von der Laufstrecke gesehen habe, hat ja schon auch Höhenmeter. Also wenn man da quasi um den Zielbereich rum, da ist ja nicht flach. So, und das kann einem unter Umständen ja auch mal einen Zahn ziehen, so eine
Ja,
Laufstrecke.
also von der Laufstrecke war ich tatsächlich auch, die habe ich mir nämlich nicht angeschaut. Beim
Okay.
Radfahren wusste ich, was auf mich zukommt. Aber ich wusste, dass die nicht flach ist. Aber es geht dann hinten auch echt nochmal steil runter, und dann auch wieder steil hoch. Also die war schon auf jeden Fall gut anspruchsvoll. Ist keine schnelle Strecke, würde ich behaupten.
Nee, den Eindruck hatte ich auch nicht. Du hast uns im Ziel gesagt, dass du dieses Rennen besonders fair fandst. Oder dass es so für dich eins der ersten Rennen war, was du als extrem gerecht quasi empfunden hast. Kannst du noch mal erklären vielleicht, wie das für dich war?
Also ich habe auf jeden Fall ganz klar vom Radfahren gesprochen. Das ist natürlich auch dem geschuldet, wenn es viel hoch und runter geht. Hoch ist jetzt der Windschatten eh nicht so relevant. Aber ich habe in den letzten Jahren leider auch, als schon bei Rennen der Race Ranger eingesetzt wurde, oft die Erfahrung gemacht, dass die Athletinnen nicht so fair fahren, dass wenn noch Altersklassenathleten, die richtig starken, ins Profifeld fahren, ins Frauenfeld, was oft eben passiert, dass da ja eben nicht fair gefahren wird. Und ja, also für mich steht Fairness ganz, ganz weit oben. Ich könnte nicht stolz in den Spiegel gucken, wenn ich wüsste, okay, ich bin jetzt Dritte geworden, aber ich bin hinter XY zu dicht hergefahren. Und das habe ich einfach wirklich sehr, sehr negativ oft erlebt. Und umso positiver war ich in diesem Rennen, weil wir hatten keinen Race Ranger und ich war auch nicht allein unterwegs, sondern mit zwei anderen Profifrauen. Und es war wirklich zu jedem Zeitpunkt so, dass ich auch dann irgendwann wusste, auch wenn ich vorne fahre, die beiden hinter mir, die halten Abstand, das ist alles fair. Wir haben zusammengearbeitet, aber immer wirklich eher mit zu viel Abstand als zu wenig. Und es war einfach gegenüber den ganzen anderen Rennen, die ich die ganze letzte Zeit erlebt habe, war das so, so schön und irgendwie befreiend für mich zu merken, dass es so, es geht doch auch fair, auch wenn kein Kampfrichter da ist, auch wenn nicht Race Ranger verwendet wird. Und ja, das hat mir wirklich, ist mir sehr, sehr positiv auch jetzt noch in Erinnerung.
Ja, das ist auch schön.
Das hängt natürlich immer von denjenigen ab, die um einen rum sind. Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass es wohl so ist manchmal, dass sich Frauen dann quasi an irgendwelche Männer ranhängen, die aus dem Age-Grouper-Feld quasi überholen. Geht ja natürlich andersrum genauso, egal ob Age-Grouper oder Profis oder so. In manchen Rennen ist leider auch einfach zu wenig Platz oder zu viele Athleten. Also das merkt man halt als Age-Grouper ganz krass, wenn es auch mehrere Runden gibt oder sowas. Das können wir natürlich leider nicht so beeinflussen.
Ja,
Aber das
das habe ich auch in Texas zum Beispiel bemerkt, als mich 20er Männergruppen überholt haben, wo ich dann auch, da war ein Kampfrichter bei mir und ich habe ihn zum Teil ganz verzweifelt angeschaut, weil ich gar nicht wusste, wie ich aus diesem Windschatten von diesem ganzen Altersklassenathleten wieder rauskommen soll. Und gerade mir, der so wichtig ist, dass man fair fährt. Und ich dann so dachte, ja, wenn mich jetzt jemand sieht, der erzählt auch, ja, Diana fährt da hinter der Age-Group-Masse her. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, dass es gerade als Altersklassenathlet dann wirklich nicht leicht ist, dass man da halt nur sein Bestes geben kann. Und ja, aber ich finde gerade im Profifeld, wo es auch eben auch wirklich um Geld geht, da muss das Ganze verhindert werden.
Ja, und ich finde da, ja, ist auch immer schade, es gibt es natürlich bei Hobbyathleten auch, dass man das einfach nicht ernst nimmt. Also da kann man doch andere Sportarten machen. Wenn man Windschatten fahren will, dann kann man doch Rennrad fahren. So, warum muss man dann in Triathlon kommen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen.
Die Bestzeit um jeden Preis.
Ja, und ich habe aber glücklicherweise auch schon gerade im Hobbybereich erlebt, dass nicht nur ich das so sehe, sondern auch andere und dass auch andere schreien und andere sich beschweren. Und ich habe da auch schon manche angemault und man darauf hingewiesen, dass Windschattenverbot herrscht, obwohl es ja um nichts geht. Aber ich finde, ich bin da völlig deiner Meinung und das ist auch wichtig, finde ich, das zu leben. Und es ist ja schade und traurig, wenn Leute das dann quasi nicht machen. Egal, ob sie davon einen Vorteil haben oder nicht, sondern das ist einfach schlechter Charakter. Ganz einfach.
Ja, es ist kein schönes Verhalten auf jeden Fall.
Ja, aber schön, dass das dann im Kraichgau tatsächlich der Fall war, weil, also natürlich, keine Ahnung, wie das bei den Age-Groupern dann war, weil das war, also auf der Laufstrecke hatte ich das Gefühl, dass schon sehr viele Teilnehmer da waren. Aber ich glaube, die Straßen in der Region sind auch recht gut zu fahren. Also ich weiß nicht,
wie du das. Und es ist auch nur eine Runde, was das Ganze dann doch auch mit vielen Teilnehmern deutlich einfacher macht, auch wirklich ein faires Rennen zu haben. Ja, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil.
Ja.
Bei den Dingen, die du jetzt so angesprochen hast, kann man auch so ein bisschen rauslesen, was du so vielleicht ein bisschen über das allgemeine Geschehen gerade im Triathlon denkst. Wir hatten ja jetzt auch gerade erst das Rennen in Hamburg, wo es ja auch so war, dass eben die Profifrauen dann von Age-Group-Männern früher oder später eingeholt wurden. Hast du da eine Idee, wie man sowas lösen könnte? Also würdest du sagen, das ist nicht so schlimm? Oder würdest du sagen, nee, man müsste eigentlich den Abstand größer wählen oder lieber dann gar nicht Männer und Frauen auf einer Strecke zusammen starten lassen?
Also erstmal, ich finde dieses, dass gerade Profis mit den Altersklassen zusammen starten und auch Männer und Frauen zusammen starten, ich bin davon ein Fan. Und ich finde, davon lebt unser Sport. Das ist eine der sehr, sehr besonderen Dinge im Triathlon, dass alle auf einer Strecke unterwegs sind. Das heißt, das würde ich auf gar keinen Fall ändern. Natürlich, ich weiß um die Schwierigkeit mit Streckenabsperrungen etc., dass das Ganze gerade in Deutschland echt nicht einfach ist. Aber um als positives Beispiel jetzt mal den Ironman Vitoria zu nennen. Da starten nämlich die Frauen 30 Minuten vor den Altersklassenathleten. Und das ist ein Abstand, da kommen eigentlich keine Altersklassenathleten mehr ins Frauenfeld. Und selbst wenn welche kommen sollten, dann sind das sehr, sehr vereinzelt welche. Und da kann man dann auch wirklich, also wenn sich da eine Frau reinhängt, dann ist es ja mutwillig und nicht wie zum Beispiel bei mir in Texas, dass es wirklich einfach der Strecke geschuldet ist. Das fände ich eine sehr schöne Sache, weil ich glaube, eigentlich jede Profifrau, die ein Interesse an Fairness hat, die wird auch, ganz ehrlich, ob wir dann um 6 oder sogar um 5:30 starten, die halbe Stunde würden wir dann auch noch früher aufstellen und uns da ins Wasser begeben. Und ich glaube, ja, die Strecke noch früher zu sperren, ist auf jeden Fall leichter, als sie hinten raus noch länger gesperrt zu haben, weil da ist natürlich ganz klar, dass es irgendwann da auch einfach vom Veranstalter, ja, dass es ihm nicht möglich ist, die länger zu sperren. Also da wäre halt wirklich dieser größere Abstand und wenn möglich halt, das ist natürlich toll für Zuschauer, aber nicht zu viele Runden, weil dann wird die Strecke einfach zu voll. Und das ist ja auch immer, das hat man ja auch leider gesehen, ein Sicherheitsrisiko dann. Wenn die Profifrauen die Altersklassen überholen, das sah zum Teil schon, ja, ganz schön. Ich habe ein paar Mal geschluckt, als ich es im Stream gesehen habe und dachte, oh, es war jetzt schon eng für beide Seiten.
Ja, weil die Strecke auch, also gerade Hamburg Innenstadt ist die Strecke zum Beispiel halt auch einfach eng.
Ja, absolut.
Ja,
genau. Und bei den U-Turns, da gab es ja dann auch.
Ja, aber gut, das ist immer die Frage. Ja, manchmal, wenn man halt schnell unterwegs ist und man guckt einen Moment nicht hin und dann ist halt schon viel Meter weg und dann Ja, aber Gleichgewicht zu trainieren scheint im Triathlon auch manchmal zu helfen, wenn man dann nicht vom Fahrrad fällt, weil ich glaube, die Els Visser, die hätte auch gut darunter fallen können. Die hat
Das
sich echt
stimmt.
gut gerettet.
Das war, glaube ich, das Wichtigste, dass da nichts passiert ist, auch im Interesse von der Sarah.
Ja, mit Sicherheit. Wir haben noch einen Wettkampf von dir auf dem Schirm. Du hast im Interview mit dem Triathlon-Magazin gesagt, dass du eigentlich nach dem Kraichgau auch in Rapperswil starten wolltest.
Ja.
Wir haben es nicht ganz mitbekommen, aber die Bedingungen in Rapperswil müssen auch nicht gut gewesen sein. Also,
Nee,
wie,
die
wie
war
lief,
nicht gut.
wie lief das bei dir?
Ich war nicht am Start. Ich habe
Okay.
mich tatsächlich dagegen entschieden. Zwei Gründe. Ich wollte es als Experiment sehen. Es gibt ja Athletinnen, die machen es regelmäßig, dieses Back-to-Back-Racing. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, für mich ist es nichts. Vielleicht musste ich auch in Kraichgau mich zu arg anstrengen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich die ganze Woche wirklich total kaputt und ich glaube nicht, dass ich in Rapperswil ein gutes Rennen gemacht hätte von meiner Erholung. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin nicht wegen dem schlechten Wetter nicht an den Start gegangen. Das ist nicht meine Art. Hatte dann aber auch noch dieses Ding, dass ich direkt darauf in die Uni musste und ich habe mich so leicht angeschlagen gefühlt, erkältet. Und ja, wäre ich dann tatsächlich nach Rapperswil mit dem schlechten Wetter krank geworden und hätte die Uni nicht machen können, dann hätte das mein Studium um ein Jahr verlängert. Und
Ja.
das Risiko war mir einfach viel zu hoch.
Ja.
Das
Ja,
heißt,
ja,
mehrere Gründe, aber ich war nicht am Start.
ja. Ja, das ist ja, da muss man manchmal einfach dann der Situation auch anpassen, ne?
Ja,
Wenn
und
sich
das ist
was
ja
entwickelt.
der große Luxus an diesem Profi-Sein, dass wir unsere Starts dann verschieben können und kein Geld verlieren in dem Sinne.
Ja, und ich glaube, die Meldemöglichkeiten und die Verschiebemöglichkeiten, die sind schon auch ganz gut,
Noch ein Argument,
wie
Profi
wir
zu
das
werden.
mittlerweile auch halt schon
Absolut, das
sehen.
ist ein
Ja, ja.
großes Argument, ja.
Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, bei den Rennen, jetzt einmal Langdistanz, zweimal Mitteldistanz, hast du so ein bisschen das Ziel, dich, und ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass du wahrscheinlich nicht nach Neuseeland willst zur Weltmeisterschaft, aber ist Nizza, wäre das für dich noch ein Ziel dieses Jahr?
Ich tue mir schwer, es als Ziel auszugeben, weil wenn es klappen würde, dass ich mich qualifiziere, würde ich da auf jeden Fall starten. Ich glaube, das ist super cool, als Profi bei der WM zu sein, immer ein Traum. Aber ich muss sagen, ich habe es für mich selbst nicht als Ziel definiert. Ich werde jetzt in Vitoria wieder an den Start gehen, hoffentlich auch ins Ziel kommen. Und wenn es da klappen sollte, ist super. Wenn es nicht klappt, ist es aber auch wirklich für mich in Ordnung und mal abwarten.
Ja, nee, weil das ist ja natürlich immer so ein bisschen eine Frage. Als Profi, wo man hin möchte oder was so ein bisschen Ziele sind. Beziehungsweise für uns als Außenstehende sind das so Fragen, die sich einfach stellen. Und
Ja, aber ich glaube, wenn man sich qualifiziert und jetzt gerade Nizza ist ja auch vom Geld her dann was anderes als Neuseeland zum Beispiel.
oder
Ist es,
Hawaii,
glaube ich,
ja.
immer, oder Hawaii,
Ja.
ist es als Profi bei einer WM am Start zu stehen, natürlich ein Riesending und das würde ich mir auf jeden Fall auch nicht entgehen lassen.
Also du würdest nicht Nein sagen, wenn du die Quali schaffst. Okay,
Exakt, aber ich
alles
wäre
klar.
auch nicht todesenttäuscht, wenn es jetzt auch nicht klappt.
Ja. Ich meine, wenn du jetzt, also du hast jetzt zwei Langdistanzen
Nee, ich habe
absolviert.
erst eine gemacht, also dieses Jahr.
Ja, diese, aber
Aber
davor gab es
insgesamt, ja,
insgesamt
insgesamt erst
zwei.
zwei,
Ja,
ja.
das heißt, du hättest ja jetzt, also mittlerweile muss man ja schon mit 25 quasi auf der Langdistanz sein und drei
Ja.
im Jahr machen. Aber wenn man das jetzt auf längere Sicht betrachtet, ist da ja auch noch Zeit, da dann die Jahre, die kommen, irgendwie so zu planen, dass man sagt, jetzt möchte man zur Weltmeisterschaft oder man gibt es als Ziel aus oder so.
Ja, absolut. Ich meine, Anne Haug macht es vor. Man kann
Ja.
Triathlon, glaube ich, sehr lang, sehr erfolgreich auf höchstem Niveau machen. Von
Ja,
daher habe ich noch ein paar Jahre.
das eben, das deswegen, aber die Triathlon-Welt ist ja auch dabei, sich so ein bisschen zu verändern. Und es gibt ja jetzt nicht mehr nur Iron Man, obwohl man da vielleicht auch gucken muss, wie sich das mit dem neuen Chef so entwickelt dieses Jahr und so in der Zukunft. Aber die PTO ist ja schon sagen wir mal, eine Veranstaltung, die für sich reklamiert, das Tollste überhaupt zu sein. Ist das für dich als Athletin auch was, wo du sagst, ah, das wäre cool, so eine Wildcard zu kriegen oder damit mitspielen zu können, damit dabei zu sein? Oder machst du dich frei von sowas?
Also ich mache mich frei, aber in der Hinsicht, dass ich mich überhaupt nicht auf der Distanz sehe. Ich glaube, das sind nicht meine Stärken. Ich habe mich jetzt auch noch nie, ich glaube auch, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auf jeden Fall bei so einem Rennen starten, weil es ist der Wahnsinn, sich mit so vielen tollen Athletinnen messen zu dürfen. Ich glaube, jeder, der da die Möglichkeit hat, sollte die nutzen. Ich würde sie auf jeden Fall nutzen. Hab sie, aber ich habe mich noch nie auf eine Wildcard beworben. Glaube auch nicht, dass ich eine bekommen würde. Das heißt, das habe ich wirklich für mich auch nicht als Ziel definiert. Ich würde jetzt behaupten, gerade wenn Olympia dann mal vorbei ist, sind die Kurzdistanzathleten auf dieser Distanz, ich würde die als deutlich stärker einschätzen als Athletinnen, die, wie ich, versuchen, auf der Langdistanz gut zu sein, einfach vom Stärken-Schwächen-Profil, werden die da, glaube ich, das Ding ganz schön aufmischen und das wird super spannend. Für mich keine Option, aber ich finde es super, auch einfach, dass es jetzt verschiedene Spieler in diesem Triathlon gibt, mit der PTO, mit Ironman. Ich finde da dieses mit Challenge, dieses eins ist besser, eins ist schlechter, gar nicht. Ich finde, alles ist eine wahnsinnige Chance. Und ja, ich würde auch jede Chance, die sich ergibt, nutzen.
Ja, also Wettbewerb belebt das Geschäft. Das haben wir ja auch schon öfter festgestellt, dass dann sich jeder auch ein bisschen mehr anstrengt, das wirklich gut zu machen und die Leute auf die Seite zu ziehen. Klar müssen halt PTO und Ironman auch noch beweisen, dass sie das wirklich machen, weil in den letzten Jahren war es eben noch nicht so der Fall. Aber
bei einem nicht mehr so der Fall, wie das vielleicht früher mal der Fall war, ja.
Genau. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, du wählst deine Rennen also im Prinzip so nach Lust und Laune oder zusammen mit deinem Trainer und er schlägt dir was vor? Oder hast du da irgendwie eine Richtung oder irgendwie eine Orientierung?
Also das Hauptding muss sein, dass ich Lust auf das Rennen habe. Sonst funktioniert das Ganze nämlich überhaupt nicht. Aber natürlich schlägt mein Trainer mir auch Sachen vor. Mein Trainer schlägt mir zum Beispiel auch vor, dass ich mir diese Pro-Series von Ironman doch mal anschauen soll. Weil es ja eben doch so ist, wenn man dann drei Langdistanzen ins Ziel bringt und in dieser Wertung hat, 50 Frauen sind viele Frauen und es wird wahrscheinlich zumindest ja bei uns Frauen nicht so schwer sein, in die Top 50 zu kommen, wenn man die Rennen einbringt. Das heißt, ich habe das irgendwie so im Hinterkopf, ist aber tatsächlich gar nicht so einfach, auch dann wieder finanziell die ganzen Rennen einzubringen, weil die ja doch auch sehr verstreut sind und es muss zeitlich immer passen. Aber ja, also das Hauptding ist wirklich, ich muss Lust auf das Rennen haben und danach wähle ich die Rennen aus.
Ja, ich glaube auch, was du jetzt erzählt hast über deinen Weg in den Triathlon, ist das ja schon so ein bisschen Erfolgsrezept, dass es dir halt einfach immer Spaß gemacht hat und dass du gut da drin warst.
Ja, genau, weil gerade wenn man es versucht, ambitionierter zu machen, ist ja doch öfter mal das Ding, dieses verbissene, oh, ich will gut sein, ich will ein Top-Rennen machen. Und ich habe einfach gemerkt, wenn ich zu verbissen an was rangehe, dann funktioniert es erst recht überhaupt nicht. Und deswegen sollte die erste Motivation immer noch wirklich der Spaß an der Sache sein.
Und den Spaß hast du jetzt hoffentlich noch ein bisschen länger. Du hast ja schon gesagt, Anne Haug ist so ein bisschen ein Vorbild oder zeigt zumindest, dass man das noch lange machen kann. Das heißt, du willst es auch auf jeden Fall nach deinem Studium weiter betreiben?
Ja, ich will das auf jeden Fall weiter betreiben. Ich weiß noch nicht, wie es danach für mich weitergeht, weil vom Triathlon kann ich definitiv nicht alleine leben. Das heißt, es wird, glaube ich, sehr spannend. Es wird auch schon davon abhängen, wie dieses Jahr läuft. Das möchte ich mir nicht zu arg in den Kopf rufen, weil das doch auch viel Druck erzeugt, wenn man sich das ganze Jahr über sagt. Aber es wird, irgendwas wird sein und ich werde in irgendeinen Job wahrscheinlich gehen, hoffentlich, den ich mit dem Sport verbinden kann. Ich meine, es machen so viele Athletinnen erfolgreich vor, dass man arbeiten kann und auch auf einem Top-Level racen kann. Von daher, warum soll es bei mir nicht auch funktionieren?
Ja. Alternative, wir haben uns in den letzten Wochen viel damit beschäftigt. Alternativ, der Weltrekord der Langdistanzen aneinandergereiht, so wie Jonas Deichmann das macht, ist bei Frauen bei weitem nicht so hoch wie bei den Männern. Also, falls du dich da international gut vermarkten könntest, wäre das noch eine Option, auf dich aufmerksam zu machen.
Ja, ich möchte dann aber doch lieber durch eine schnelle Langdistanz auf mich aufmerksam machen, als durch besonders viele. Jetzt gar nicht wertend gemeint, aber
Ja,
für
das
mich.
ist schon, ich wollte, es war nur eine Sache, weil wir uns natürlich auch gefragt haben, ob du vielleicht, wenn du mit dem Studium fertig bist, den Fokus noch mehr auf den Sport legst und dann versuchst, da vielleicht auch nochmal irgendwie was zu bewegen. Oder, aber du
Also
hast ja
es wäre
gerade.
mein Traumszenario, aber es muss möglich sein.
Ja, also das heißt, du brauchst eigentlich einen sportbegeisterten Arbeitgeber, der gut bezahlt und immer ein Auge zudrückt, wenn du trainieren musst.
Ja, und
Exakt.
am besten auch gleich irgendwie Urban Sports Club oder irgendwas anderes
Die dich gleich
anbietet, wo du
sponsern
dann
können oder so.
auf jeden Fall gute Trainingsbedingungen hast.
Ja.
Ja, das klingt gut. Also falls
Ja.
euch so jemand unterkommt, am besten dann natürlich auch noch bei mir, weil zu lange Wege sind nicht gut. Dann immer
Ja.
her damit.
Alles klar. Frankfurt wäre ja vielleicht auch noch so nah genug, oder?
Das wäre eine Option, ja.
Da könnte man immer mit dem Fahrrad vielleicht hinfahren und dann das als Radtraining nutzen unter Umständen. Wir haben nach den vielen langen und ausführlichen Fragen zum Schluss noch 8 kurze Fragen.
Ja.
Fangen an mit der ersten Frage. Hast du ein großes Vorbild und wenn ja, wen?
Ich würde jetzt auf Anhieb sagen, nein, aber sonst sind meine Vorbilder meine Eltern von
Okay.
ihrer ganzen Art. Aber im Sport, nein, habe ich nicht.
Alles klar. Eltern haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Die zweite Frage ist, hast du einen Lieblingsmotivationssong?
Jetzt kann ich mich outen, dass ich ja beim Sport einen ganz furchtbaren Musikgeschmack habe. Das darf kein Mensch hören. Aber ich habe tatsächlich, also es war vor der EM und das klauen sie mir gerade und das finde ich richtig gemein, habe ich immer Major Tom völlig losgelöst gehört.
Okay.
Ich bin nicht sicher, ob es der Song noch bleibt jetzt bis nach der EM, aber
Okay, bis jetzt
war
war's.
tatsächlich der.
Okay, ja, aber das ist ein guter Song. Also ich meine, ich weiß, was du meinst, aber das ist ein guter Song, auf jeden Fall.
Ja, also ich höre beim Sport sehr interessant. Ich glaube, die klassischen Après-Ski-Hits, die würde ich mir sonst nicht anhören, aber beim Sport sind die super.
Okay.
Ja, wahrscheinlich, weil einfach der Rhythmus oder die Frequenz, wie sagt man denn, der Takt,
Ja, der
also
Takt, ja. Und
quasi
ich glaube,
die.
genauso wie das Gehirn da noch, dafür reicht das Blut im Gehirn auch noch beim
Ich wollte
Sport.
gerade sagen,
Ja.
die Texte sind dann oft einfach, die kann man auch da noch verstehen.
Letzten Endes muss nur die Schritt- oder Trittfrequenz dazu passen. Alles andere ist eigentlich egal,
Dreitrangig auf jeden Fall,
ja.
ja.
Exakt.
Ja, aber cool. Hast du ein Lieblingsrennen?
Oh. Also Kraichgau steht gerade ganz weit oben im Kurs.
Okay, alles klar. Die Chancen stehen also gut, dass du dann nächstes Jahr vielleicht auch wieder unterwegs sein könntest.
Ja, und sonst würde ich gerne mal Ironman Frankfurt starten.
Ah, okay, alles klar.
Cool, das wäre ja auch ein Heimrennen.
Ja, das ist
Danke.
sicher auch spannend. Was magst du am Triathlon überhaupt nicht?
Dass sich die Leute oft zu ernst nehmen.
Ja, ich habe jetzt eigentlich fast schon damit gerechnet, dass du sagst, dass Leute im Windschatten fahren, aber ja,
Nee, tatsächlich nicht.
aber wir wissen, was du meinst. Gibt es ein bestimmtes Essen oder was isst du abends vor einem Rennen? Gibt es da was Besonderes, was du immer hast, oder?
Meistens Reis mit Tomatensauce.
Alles klar. Alles doch gut. Ist doch gut.
Hoffentlich mit ein bisschen Salz. Oder
Ja,
Kräutern.
also Salz auf jeden Fall, Kräuter sogar tatsächlich auch weniger. Also lecker ist anders. Ich kann es danach auch nicht mehr sehen nach der Saison, aber es funktioniert.
Ich sage immer, Mika hat geantwortet, Reis mit Honig und Schokomüsli.
Aber Mika kann auch alles essen. Da bin ich sehr, sehr neidisch drauf.
Ja, das ist immer noch die geilste Idee überhaupt. Die sechste Frage ist, hast du eine Lieblingstrainingseinheit?
Ja, lange Radfahren, umso länger, umso besser.
Okay, alles klar. So wie heute.
Ja, heute waren ja nur 3 Stunden. Morgen darf ich 6 Stunden locker fahren, ohne jegliches Programm. Ein größeres Geschenk kann man mir fast nicht machen.
Oh. hast du einen Tipp für Hobbyathleten?
Sich selbst nicht zu ernst nehmen und den Spaß nie aus dem Auge verlieren.
Okay, ja, sehr gut. Und die letzte Frage, wie lange bleibst du dem Triathlon treu?
Hoffentlich noch ganz, ganz lang. Aber nach meiner Profikarriere sehe ich mich auch tatsächlich nicht mehr im Triathlon, sondern eher ganz, ganz lange Radfahren in den Bergen.
Ja, vielleicht ist ja dann beruflich, also der Triathlon in der Firma irgendwo das Geschäft und hobbymäßig dann das Fahrradfahren.
Exakt, das könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, super.
Sehr da schön. Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, auf jeden Fall.
Wir werden dich weiter verfolgen und beobachten und wir werden dich wahrscheinlich auch immer mal wiedersehen.
Ja, hoffentlich.
Ja,
man läuft ja immer mal wieder über den Weg.
Vielleicht. Wir haben für Nizza ja schon eine Ferienwohnung gebucht.
Okay, dann vielleicht liegt es ja nur noch an mir.
Ja, genau. Also würde uns sehr freuen. Das wäre super.
Mich auch. Dich,
also gerade sagen. aber ansonsten, sehen wir uns sicher. Und zur Not fragen wir nochmal an, ob du nochmal auf ein Gespräch bei uns vorbeikommen möchtest.
Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall. Ganz lieben Dank an euch.
Ja, hat uns
und
auch
natürlich an alle, die zugehört haben.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, selbst nach so einem Trainingstag. Und ja, wir wünschen dir viel Spaß morgen bei deinen 6 Stunden auf dem Fahrrad.
Ja, vielen Dank und nochmal danke für das nette Gespräch.
Gerne, bis
zum nächsten Mal. Danke für deine Offenheit, genau.
Dankeschön, ciao.